Ja, vielen Dank. Ein bisschen angeschlagen heute. Mit Gottes Hilfe schon gehen hier. Also. Yoshi, hau rein. Gut. Also, die Predigt wird heute ein bisschen anders. Wir werden heute keinen Schrifttext in dem Sinne auslegen, wie wir es in den letzten Wochen jetzt gewohnt waren. Heute wird die Predigt ein bisschen anders. Heute wird sie mal sehr praktisch. Inspiriert von der Predigt wurde ich durch das Losungswort vom letzten Sonntag. Ja, der Ralf hat letzte Woche den Gottesdienst geleitet und er hatte dieses Losungswort als Eröffnung vorgelesen, ist bei mir hängen geblieben. Ich brauche wohl keinen zu fragen, ob er sich noch daran erinnert, was das war. Deshalb habe ich es euch mitgebracht. Ja, das ist 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, war das Losungswort vom letzten Sonntag. Und da heißt es, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Noch eine andere Übersetzung dazu habe ich die aus der Neues Leben Bibel. Da heißt es übersetzt, und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Schön und gut. Habe ich mir gedacht, wird der eine oder die andere sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, ist ja gar nicht so einfach. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, ja, kam jemand zu dir und hat gesagt, ah, ich habe gehört, du bist Christ, du bist Christin, naja, aber jetzt sag mal ehrlich, ja, und dann bekommst du dann ein paar Fragen gestellt und ja, die fliegen dir nur so um die Ohren und du denkst dann, hoi, ja, habe ich jetzt eigentlich auch keine Antwort drauf. Und ja, es gibt dann Menschen, die retten sich dann dadurch, ja, dass sie dann sagen, naja, du musst es halt glauben. Ja, du musst es halt glauben. Ja, und schon ist die Sache erledigt, denkt man, ja. Ist sie nicht. Es gibt tatsächlich auch so, dann tatsächlich auch so eine Tendenz oft zu so einer, ja, intellektuellen Feindlichkeit, ja, also dass man sagt, ja, alles was mit Vernunft und so und Wissenschaft, das brauchen wir eh nicht, bei uns geht es ja nur um Glauben, ja, wir lesen die Bibel und die glauben wir und fertig, wir brauchen das auch nicht zu hinterfragen, Gott hat das gesagt, ja, da brauchen wir keine Fragen stellen, ja, dann machen wir uns das aber ein bisschen zu einfach, weil nämlich wir haben auch ein Gehirn bekommen, wir haben auch einen Verstand bekommen und es ist lange nicht so, als könnten wir unseren Glauben nicht auch mit vernünftigen Argumenten darlegen und erklären. Und was ich heute machen will, ich will euch heute ein bisschen dazu, ja, helfen, ein bisschen dazu zurüsten, in der Hinsicht ein bisschen sprachfähiger zu werden. Ja, also für ja, Argumente für den Glauben einfach parat zu haben. Zu Beginn habe ich mal ein Bild mitgebracht, das ist schon ein paar Jährchen alt. Ja, weiß nicht, ob das Mädel ist heute wahrscheinlich schon 10, 12 Jahre älter, als es da auf dem Bild ist. Ja, da gab es vor vielen Jahren gab es mal so einen Verein von bekennenden Atheisten und die haben so Straßenaktionen gemacht. Ja, die sind zum Beispiel haben Werbung auch auf Omnibussen geschaltet, wo dann draufsteht, es gibt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit keinen Gott, also genießt dein Leben. Ja. Und so Straßenaktionen zur Aufklärung, ja. Und da sieht man jetzt hier zum Beispiel so ein Mädel, das hat ein T-Shirt an, da steht was drauf, und wer das nicht lesen kann, ich lese das nochmal vor, steht drauf, gottlos glücklich. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Ja, gottlos glücklich. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Jetzt kannst du für dich mal in der Stille, kannst du mal einen kurzen Moment drüber nachdenken, wenn du da jetzt begegnen würdest, in der Fußgängerzone. So, was würdest du da antworten? Ja, einfach mal für dich. So, welche Antwort würdest du ihr geben? In der, für sich, in der Stille. Also, ich würde zum Beispiel sagen, Herzlichen Glückwunsch, dass du offensichtlich glücklich bist. Ja, ich beglückwünsche dich, ja, zu deinem Glück. Und ich gebe dir recht, gebe dir sogar recht. Ja, für dein persönliches Glück bin ich der Überzeugung, brauchst du tatsächlich keinen Glauben. Aber ich würde dann die Frage stellen, ob denn dein persönliches Glück, ob du denn tatsächlich davon ausgehst, dass dein persönliches Glück das höchste Gut ist, was es gibt. Und ob es nicht vielleicht sogar noch ein höheres Gut gäbe als dein persönliches Glück, nämlich zum Beispiel Wahrheit. Ja, um glücklich zu sein, brauchst du tatsächlich keinen Glauben. Aber ich stelle mal die Frage, wohin gehst du denn oder zu wem gehst du denn, wenn du nicht glücklich bist? Wenn sich dein persönliches Konzept vom Glück nicht erfüllt in deinem Leben, zu wem gehst du dann? Die gleiche Frage kannst du auch stellen bei der beliebten Aussage, ich kann auch ein guter Mensch sein, ohne an Gott zu glauben. Ja, oder ich habe einen Nachbarn, ne, der ist so ein guter Mensch, ja, der ist ein Atheist, der glaubt an nichts, ne, aber der ist so ein guter Mensch, ja, und da würde ich auch antworten, ja, du kannst tatsächlich der Überzeugung sein, dass du gut bist und keinen Glauben dafür brauchst, aber ich würde dich fragen, woher weißt du denn, dass du wirklich gut bist? Ja, woran misst du denn zum Beispiel dein Gutsein? Und auch hier wieder die Frage, okay, du kannst auch ein guter Mensch sein ohne Glauben, aber zu wem gehst du denn, wenn du nicht gut bist? Wenn du Dinge getan hast, die absolut nicht gut sind und du fühlst dich dafür schuldig und du sehnst dich nach Vergebung, zu wem gehst du dann? Ja, das nur mal so als Beispiel, was man parat haben kann auf solche Anfragen. Ich will ein bisschen weitergehen. Aber weiter zurück. Ich möchte mit euch eigentlich ganz an den Anfang gehen, nämlich zu der Frage, woher können wir eigentlich wissen, ob Gott tatsächlich existiert? Ja, die Grundfrage, die ja im Raum steht, ist, wie kann man dem christlichen Glauben glauben, ohne dass man überhaupt erstmal einen Beweis dafür hat, dass Gott existiert? Ja, die Frage ist berechtigt. So, Gott kann man nicht beweisen. Man kann die Existenz Gottes tatsächlich nicht beweisen. Auch wenn es jetzt in der Geistesgeschichte gab es immer ganz berühmte sogenannte Gottesbeweise. Ja, das waren intellektuelle Theoreme, womit man gedacht hat, man könnte also durch Denken die Existenz Gottes beweisen. Ja, also durch einen schlüssigen Denkschluss. So. Aber letztendlich alle Gottesbeweise sind tatsächlich nicht zu 100% befriedigend, weil es gibt immer auch Argumente dagegen. Ja? Also es gibt tatsächlich keinen wirklichen Beweis dafür, dass Gott existiert. Aber es gibt auf der anderen Seite auch wirklich absolut keinen hieb- und stichfesten, hundertprozentigen Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Ja? Es ist interessant, dass wir Christen meistens immer so in der Bringschuld sind. Ja? Also wir bekommen immer Anfragen, ja? und wir müssen dann die Antworten haben. Ja? Und wenn unser Gegenüber dann irgendwie zufrieden ist mit unseren Antworten, dann kann er irgendwann sagen, ja, okay, ja, ist gar nicht so schlecht so. Aber, weißt du, die Bringschuld, die liegt nicht immer nur bei uns. Sondern wenn jemand sagt, ich bin bekennender Atheist, ich glaube nicht an Gott, dann musst du den genauso fragen, okay, was sind denn deine Argumente gegen den Glauben? Ja? Letztendlich gibt es auch keinen hundertprozentigen Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Genauso wenig, wie es einen Beweis gibt dafür, dass Gott existiert. Es gibt keinen Beweis, aber, so, jetzt kommt der Punkt, wo wir sprachfähig werden können und wo wir unseren Verstand einsetzen können. Es gibt keinen schlüssigen Beweis, aber es gibt Indizien. Ja, Indizien sind keine Beweise. Indizien, das kennst du vielleicht wenn, also aus Krimis, ja, Indizien, das sind so, wenn man glaubt, die Person war der Täter, da kann man das noch nicht so richtig beweisen, ja, weil man hat kein Schuldgeständnis von dem, aber man hat Indizien. Ja, Indizien, Sache, die weisen darauf hin und die sagen, naja, eigentlich, wenn man die Indizien zusammennimmt, dann ist eigentlich, dann kann man daraus schließen, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Und genauso gibt es auch Indizien für die Existenz Gottes. Ja, jedes einzelne Indiz lässt sich wiederum auch, da gibt es Argumente dagegen, aber alle Indizien zusammengenommen, kannst du sagen, naja, ist eigentlich gar nicht so blöd, anzunehmen, dass es Gott tatsächlich gibt. Und ein paar von den Indizien möchte ich euch jetzt mal mitgeben. Ganz fundamentale Sachen, Indizien, ich habe das genannt, die Finger, es gibt Fingerzeige auf Gott. Ja? Und davon gibt es ein paar und die möchte ich mit euch genau anschauen. Also, heut musst du wirklich mitdenken. Ja, also es ist keine Predigt zum Einlullen für einen verschneiten Sonntagvormittag. Ja, heute musst du wirklich dein Gehirn benutzen. Ja, preis den Herrn dafür, dass du eins hast. Wenn du eins hast. Wenn du keins hast, bitte den Herrn darum. Vielleicht ist er dir gnädig und kann nachträglich noch liefern. Nein, du hast eins. Du hast eins, also schalt's ein und sei dabei. So. So bereit, Fingerzeige auf Gott. Wir fangen an. Das erste Indiz für dafür, dass es Gott gibt, können wir nennen die Frage nach dem Anfang. Also alle denkenden Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, die stellen sich die Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Ja, das ist schon mal eine Frage, auf die man keine befriedigende Antwort hat. Warum gibt es überhaupt irgendwie etwas? Ja, warum gibt es das Universum, so wie wir es kennen? Ja, und warum gibt es nicht viel mehr nichts? So, dass es irgendetwas gibt, das muss eine Ursache haben. Wenn du dich in einen Wald gehst und du siehst auf der Waldlichtung eine große, goldene, leuchtende Kugel, dann stellst du doch die Frage, ey, wie kommt denn diese Kugel hierher? Die muss doch irgendjemand hier hingeschafft haben. Irgendjemand hat die doch hier hingestellt. Ja, jemand anders könnte dann sagen, ja, weißt du, die hat sich einfach durch Zufall ereignet. Die ist einfach da. Ja, das ist einfach so, die hat sich so ereignet. Keine befriedigende Antwort, weil wir wissen, alles, was es in dieser Welt gibt, alles, was wir kennen, ist, wir nennen das Fremdwort, Achtung, kontingent. Alles, was wir in dieser Welt kennen, ist kontingent. Kontingent heißt, es hat eine Ursache, die außerhalb seiner selbst liegt. Ja, nochmal, alles, was wir in dieser Welt kennen, alles, was es gibt, hat eine Ursache, ist verursacht durch etwas anderes, durch etwas anderen, was außerhalb seiner selbst liegt. Du gehst über eine Wiese, du siehst eine hübsche Blume. Und du sagst, wow, hübsche Blume, wo kommt denn die her? Ja? So, dann forschst du danach, wie diese Blume dahin kommt. Ja? Und dann merkst du, okay, dafür, dass es diese Blume braucht, da ist eine Sache, ist da ganz besonders wichtig, nämlich, dass da oben Wasser vom Himmel fällt. Ja, da fällt regelmäßig Wasser vom Himmel und dadurch fangen solche schönen Blumen an zu wachsen. So, also ist das Wasser die eine Ursache für diese Blume. Jetzt fragst du weiter, Moment, aber dieses Wasser, was da vom Himmel kommt, wo kommt denn das her? Dieses Wasser hat auch wieder eine Ursache und da forschst du und dann weißt du, okay, also da gibt es oben am Himmel so merkwürdige Gebilde. Die sehen aus wie als wenn da einer oben Watte hingeschmissen hätte, ja? Und aus diesem Wattebäuschen, da kommt regelmäßig dieses Wasser raus. So, jetzt fragst du noch weiter, wo kommen denn diese Dinge eigentlich her, die dieses Wasser mit sich tragen? Dann merkst du, okay, es gibt eine Kugel oben am Himmel, die leuchtet ziemlich hell und die ist ziemlich warm. Und wenn die auf Wasser trifft, dann steigt das Wasser als Dampf nach oben, dann verursacht es diese Dinger da oben und dann kommt später dieses Wasser da wieder runter. Ja? Und so kannst du weiter fragen und kommst immer weiter zurück. Ja? Je weiter du fragst, du hast immer eine Ursache, die wiederum eine Ursache hat, die wiederum eine Ursache hat, die wiederum eine Ursache hat. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn dann der Anfang aller Ursachen? Weil du kannst ja eigentlich nicht unendlich weit zurückfragen. Du kannst nicht unendlich weit zurückfragen nach allen Ursachen, die wiederum etwas, wiederum eine Ursache haben. Es muss eine Ursache geben, die wiederum durch nichts anderes verursacht wurde. Ja, also quasi der Anfang von allem. Ja, es gibt heute ist so die gängige Theorie, das Universum hat durch einen Urknall angefangen. Ne? Also Urknall war sozusagen der Anfang. Dann ist aber die Frage, okay, also wer oder was hat denn diesen Urknall verursacht? Ja, also welcher Wille steckte hinter diesem Urknall, dass der sich ereignen konnte? So. Du musst irgendwo an einem Punkt kommen, wo du sagst, da ist eine Ursache, die wiederum keine andere Ursache hat, also die erste Ursache. Ja. Ein griechischer Philosoph, Aristoteles, der hat darüber gesprochen von einem ersten Beweger. Ja, er sagt, das ist der erste Beweger, der alles andere in Gang gesetzt hat. Und einer der größten Theologen im Mittelalter, Thomas von Aquin, der hat sehr viel Aristoteles gelesen und studiert. Und der hat dann gesagt, dieser erste Beweger, von dem Aristoteles spricht, das ist der, den wir Gott nennen. Ja, erste Beweger, das ist Gott. Gott ist der, der am Anfang steht, der durch nichts anderes verursacht wurde. Niemand hat Gott geschaffen. Aber Gott hat alles andere geschaffen. Also bei der Frage nach dem, was war denn ganz am Anfang, ja, ist es nicht blöd, ja, anzunehmen, dass da ein erster Beweger dahinter steckt und den nennen wir Gott. Ein zweites Indiz für dafür, dass Gott existiert, können wir benennen das kosmische Willkommensschild. Ja, was meint das? Ist keine Sache, die aus der Theologie kommt, sondern tatsächlich aus der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft hat festgestellt, die Physik, es gibt bestimmte physikalische Konstanten, die dafür verantwortlich sind, dass Leben, so wie wir es auf der Erde kennen, überhaupt anfangen konnte zu existieren. Ja? Solche Konstanten sind zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Schwerkraft, dann gibt es schwache und starke Nuklearkraft. Insgesamt gibt es 15 physikalische Konstanten. So, und jetzt kommt der Punkt. Alle diese Konstanten, diese Kräfte, die sind so gut aufeinander abgestimmt, dass wenn nur eine von dieser Kraft, hör gut zu, wenn nur eine von dieser Kraft um ein Millionstel, manchmal sogar um ein Millionstel von ihrem Wert abweichen würde, dann hätte Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, niemals existieren können. Noch nicht mal das Universum, so wie wir es kennen, wäre nie in die Existenz gekommen. Sondern nur, weil diese physikalischen Kräfte so fein aufeinander abgestimmt sind, so Wissenschaftler sprechen da vom Fine-Tuning-Argument. Ja, Tuning, aufeinander abstimmen, ja. So. Und jetzt ist doch die Frage, wenn es tatsächlich so ist, du brauchst mehrere, viele verschiedene Kräfte und die sind so fein aufeinander abgestimmt, dass die kleinste, geringste Abweichung Leben erst gar nicht möglich gemacht hat. Und da sagt man, ja, das hat sich halt alles irgendwie so ereignet, das ist einfach irgendwie so aus Zufall entstanden. Es war sehr unwahrscheinlich. Und es gibt tatsächlich auch berühmte Wissenschaftler, berühmte Physiker wie Stephen Hawking, die sagen, ja, das Universum, so wie wir es kennen, dass das überhaupt existiert, zur Existenz kommen konnte, die Wahrscheinlichkeit, die ist nahezu fast gering, so gering, die geht ins Unmögliche. Also wir leben im sozusagen im möglichst undenkbaren Universum, das eigentlich möglich ist. Und da ist es eigentlich schon, also fast kann man da nicht einfach sagen, das hat sich einfach durch Zufall so ereignet. Sondern der Gedanke ist gar nicht so dumm, zu sagen, Moment, also da steckt schon irgendwie so etwas wie ein Designer dahinter, so einer, der das Ganze so fein gebaut hat, dass das überhaupt möglich war. Nächstes Argument, Indiz, nächsten Fingerzeig auf Gott, sind die Gesetzmäßigkeiten der Natur. Wenn du dir eine Tasse Tee kochst, dann weißt du, du musst dafür Wasser erhitzen. Und du weißt, dass du dein Wasser auf 100 Grad Celsius erhitzen musst, damit es kocht. Ja? Das war bisher immer so, wenn du das gemacht hast. Und du gehst auch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es morgen noch so ist und auch nächstes Jahr, dass sich in 10 Jahren Wasser immer noch kocht, bei 100 Grad Celsius. So, für den normalen denkenden Menschen ist es nicht weiter ungewöhnlich. Ja? Für Leute, also für Wissenschaftler, die sich mit den Gesetzen der Natur auseinandersetzen, ist es aber höchst bedenklich. Dass nämlich die Naturgesetze sich immer so verhalten, wie sie es tun und niemals anders. Dass Wasser nicht heute mal bei 100 Grad Celsius anfängt zu kochen und nächste Woche irgendwie bei 75 Grad. Sondern dass es einfach immer so, immer gleich bleibt und dass man wirklich davon ausgehen kann, dass es sich auch in Zukunft immer so sein wird. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Wasser immer noch in Zukunft bei 100 Grad Celsius anfängt zu kochen. Dafür gibt es keinen Beweis. Und trotzdem gehen wir aber selbstverständlich davon aus, weil wir es glauben. Ja, wir können das nicht, Wissenschaftler können das nicht beweisen, sie können es nur glauben. Noch ein Punkt ist das Indiz der Schönheit. Wenn wir alle nur zufällig zusammengeworfen, nichts weiter sind als zufällig zusammengeworfene Atome und alles Naturwissenschaft ist, dann ist es schwer zu erklären, warum es so etwas gibt wie Schönheit. Warum wir dazu in der Lage sind, Schönheit zu empfinden. Jetzt kann man sagen, naja, das sind alles nur biochemische Prozesse, ja, da sind bestimmte irgendwie Botenstoffe irgendwie beteiligt und so und das ist aber tatsächlich zu einfach, um zu begründen, was Schönheit, Betrachten von Schönheit mit uns macht. Es gibt ein ganz bekanntes Gedicht vom Dichter Rainer Maria Rilke. Ja? Und Rilke hat dieses Gedicht geschrieben nach einem Besuch im Louvre, wo er die Statue des griechischen Gottes Apollos betrachtet hat. Allerdings nicht die Statue als Gesamtes, sondern das war nur ein Torso, ja, also eine Figur, waren keine Arme dran und kein Kopf, ja. Und er hat diese Figur betrachtet und über seine Eindrücke hat er ein Gedicht geschrieben und dieses Gedicht endet mit den Zeilen: Da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Ja? Also er betrachtet diese Statue und während er diese Statue betrachtet und weiter betrachtet und weiter betrachtet, ereignet sich etwas, nämlich es geschieht ein Perspektivenwechsel. Es ist nicht auf einmal nur mehr er, der diese Statue betrachtet, sondern es ist so, als fühlt er sich von diesem Kunstbild angesehen. Als fühlt er sich selber von diesem Kunstbild angesehen und dann kommt ihm die Erkenntnis, du musst dein Leben ändern. Ich weiß nicht, ob du so etwas schon mal bewusst gespürt hast, dass du stehst vor einem Bild oder dass du Musik hörst, die dich so ergreift und du weißt gar nicht warum. Aber das, was du weißt, ist ganz plötzlich im Betrachten dieses Bildes oder im Hören dieser Musik, da weißt du auf einmal und du weißt nicht woher, das Leben hat einen Sinn. Das Leben ist nicht einfach nur das Produkt von irgendeinem sinnlosen Zufall, sondern das Leben muss einen Sinn haben. Es gibt so etwas wie Wahrheit. Es gibt so etwas wie Gerechtigkeit. Und das andere, was Schönheit uns macht, das ist Schönheit, triggert in uns eine Sehnsucht. Und ich bin der Überzeugung, auch wenn du es noch nie bewusst gemerkt hast, jeder von uns kennt das, zum Beispiel beim Hören von Musik, beim Betrachten einer schönen Landschaft, du hast plötzlich so eine Sehnsucht in dir, die fast schmerzvoll ist. Und du kannst gar nicht erklären, wonach du eigentlich tatsächliche Sehnsucht hast. Du weißt, du hast aber eine Sehnsucht nach etwas, was dir diese Welt im Moment gar nicht geben kann, sondern du hast Sehnsucht nach etwas weiter, was du in dieser Welt nicht haben wirst. Das ist das, was Schönheit in uns auslöst. Ja, und dass es so etwas gibt, ist weit mehr als wie wir einfach so abtun können, dass es einfach biochemische Prozesse wären. Sondern es ist tatsächlich ein Indiz dafür, wir sind berufen für Transzendenz. Wir sind berufen und gerufen von etwas, was weit über dem hinausgeht, was wir in dieser Welt kennen. Also, soweit. Wir haben nochmal, jedes Indiz für sich hat wiederum auch Gegenargumente und kann widerlegt werden. Aber wenn du alle Indizien zusammennimmst, dann kannst du sagen, ne, wenn du das alles betrachtest, ist es auch eigentlich gar nicht so doof, da einen Gott anzunehmen. Ja? Wir haben also bisher die Frage nach dem Anfang. Es muss irgendwo etwas geben, was alles in Gang gesetzt hat. Und das muss außerhalb der erfahrbaren Natur sein. Weil alles, was es in der Natur gibt, hat ja eine Ursache. So, es gibt diese Feinabstimmung von Naturkonstanzen. Es gibt die Gesetzmäßigkeiten der Natur, die immer wieder vorkommen. Und es gibt Schönheit in dieser Welt. Und jetzt, es gibt noch einen letzten Fingerzeig und ein letztes Indiz. Und das ist für mich eigentlich der Killer aller Indizien. Das ist für mich das Indiz, weil wenn du tief in diese Frage einsteigst, dann ist es eigentlich keine Frage mehr, ob Gott existiert, sondern dann weißt du eigentlich, dass Gott existieren muss. Und das ist, ich mach's ganz schön spannend hier mit dem Ding, ne? Und das ist unser inneres Konzept von Gerechtigkeit. Ja, das heißt, dass wenn wir in die Welt gucken, dass wir ständig irgendwie den Eindruck da haben, dass irgendwo was grundsätzlich falsch läuft mit dieser Welt. Ja, es kann, irgendwas muss hier grundsätzlich nicht in Ordnung sein. Ja, wenn wir die Nachrichten angucken, Zeitungen lesen, was auch immer. Und ich behaupte, und dafür gibt es keinen Gegenbeleg, ich behaupte, jeder Mensch hat das. Jeder vernunftbegabte, zum rationalen Denken fähige Mensch, der hat das. Und selbst der größte Atheist, der vehement behauptet, es gibt keinen Gott und alles ist nur Natur. Dann kannst du so einen Menschen fragen, pass auf, bist du nicht der Meinung, dass jetzt gerade auf der Welt wenigstens ein einziger Mensch ist, der irgendetwas tut, was absolut ungerecht ist, was absolut falsch ist? Und jeder Mensch, der das bejaht, und das wird jeder Mensch bejahen, wenn er ehrlich ist zu sich selber, jeder Mensch, der das bejaht, den kannst du dann fragen, okay, aber wie kommst du denn dann da drauf? Woher kommt denn dann dein inneres Konzept von Gerechtigkeit und dieses Gespür dafür, dass das, was da passiert, dass das falsch ist? Weil wenn alles nur Natur ist, dann ist das Gesetz der Natur gefressen und gefressen werden. Und der Stärkere setzt sich durch. Das ist das Gesetz der Natur. So funktioniert Natur. Ja, gefressen und gefressen werden. Ja, kommt drauf an, wo du in der Fresskette liegst, ja, wo da dein Platz ist. Dann lebst du vielleicht ein bisschen länger. Und der Stärkere setzt sich durch. So, und wenn das Gesetz der Natur ist, dann dürftest du eigentlich gar nichts anderes erwarten. Dann dürftest du auch von Menschen nichts anderes erwarten. Das heißt, du hättest dann gar nicht das Recht, dich aufzuregen über irgendetwas und das als ungerecht zu bezeichnen, weil das ist das, was in der Natur vorkommt. Nichts anderes dürftest du erwarten, wenn es keinen Gott gibt. Aber dass du weißt, du schaust bestimmte Dinge an und du weißt, es ist ungerecht. Und alleine dadurch, dass du dieses Konzept von Ungerechtigkeit in dir hast, dann musst du dich fragen, Moment mal, woher kommt denn dieses? Woher kommt das? Ja, nochmal, wenn es keinen Gott gibt und alles ist nur Natur, dann gibt es auch keine Gerechtigkeit, dann gibt es auch keine Moral. Dann geht es nur darum, ich mag das oder ich mag das nicht. Ja, du, wenn du das in Ordnung findest, kannst du das tun. Ich tue das, was ich in Ordnung finde, dann ist es okay. Aber dadurch, dass wir sagen, nee, Moment mal, es gibt doch bestimmte Richtlinien, ja, es gibt doch bestimmte Dinge, von denen man weiß, die darf man einfach nicht tun. Es ist nicht in Ordnung, Kinder zu vergewaltigen, Frauen zu vergewaltigen, ist nicht in Ordnung, in ein Dorf zu marschieren, Zivilisten einfach über den Haufen zu schießen. Es ist nicht okay, es ist nicht gerecht. Und dadurch, dass du das hast, hast du etwas, was du nicht in der Natur findest. Tiere kennen keine Gerechtigkeit. Die Natur kennt keine Gerechtigkeit, aber wir haben ein sehr tiefes innere Gespür dafür und wir haben auch eine Sehnsucht danach. Und die Frage ist, woher kommt das? Das Leben, so wie wir es kennen, wir alle haben eine bestimmte Wertvorstellung von Leben, dass Leben etwas wert ist. Das Leben hat aber nur Wert, wenn es außerhalb unseres menschlichen Lebens etwas gibt, was dem einen Wert gibt. Das heißt, wenn es außerhalb von uns keine Instanz gibt, die dem Leben einen Wert zurechnet, dann ist es sinnlos anzunehmen, dass Leben einen Wert hätte. Es ist genau dann das der Fall, wenn der Richterstuhl leer bleibt, was viele sich vielleicht wünschen. Ja, sagen, Gott als Richter, nee, vielen Dank, brauche ich nicht. Ja? So viele würden sich vielleicht sagen, oh, super Sache, der Richterstuhl ist leer. Nee, wenn der Richterstuhl leer bleibt, gibt es auch niemanden, der richtet. Das heißt, es gibt keine Gerechtigkeit. Und du wirst niemals eine Instanz haben, an der du Gerechtigkeit appellieren kannst. Wenn es Gott nicht gibt, hat das menschliche Leben keinen Wert. Und wenn es Gott nicht gibt, hat das menschliche Leben auch keinen Sinn. Ja, du kannst sagen, mein Leben ist, also der Sinn in meinem Leben ist irgendwie Garten, ja, also ich mach halt meinen Garten und oder ich sammle irgendwie Rotwein oder so, ja, kannst du sagen, das ist mein Sinn, aber das ist nur dein Sinn, weißt du, das ist nur subjektiver Sinn, aber einen objektiven Sinn zu sagen, das Leben hat objektiv einen Sinn, das kannst du nur behaupten, wenn es außerhalb dem Leben etwa eine Instanz gibt, an der sich das ganze Leben richtet und für die das ganze Leben da ist, nur dann kannst du sagen, Leben hat objektiv einen Sinn. Wenn es diese Instanz nicht gibt, dann ist auch alles sinnlos. Dann ist auch alles sinnlos, was du tust. Dann kannst du tun, was du willst. Es hat keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es ist nur für dich und gibt dir vielleicht in den Lebensjahren, die du zur Verfügung hast, ein bisschen Freude in dein Herz. Aber Sinn macht Leben wirklich nur, wenn es an etwas gerichtet ist, was außerhalb von dir selbst liegt. Ich habe euch ein paar ziemlich gute Gründe, ein paar ziemlich gute Argumente dafür genannt, warum wir annehmen können, dass es Gott gibt. Und ich wünsche, dass du, wenn du danach gefragt wirst, dass du dann auch sprachfähig wirst, dass du das, dass du auch in der Lage bist, deinen Glauben wirklich vom Verstand her zu bezeugen. Ja, mach es dir nicht so einfach und sag einfach, du musst halt glauben. Ja, nein, wir können tatsächlich auch durch unseren Verstand unseren Glauben, verteidigen. Nennen wir es verteidigen. Ja, es gibt eine Disziplin in der Theologie, die nennt sich Apologetik. Ja, ich liebe das. Ja, eine Apologie ist eine Verteidigung. Apologetik ist, ist die Fähigkeit, den Glauben vernünftig und mit rationalen Argumenten zu verteidigen. Und das sollten wir viel öfter einüben, wie ich finde. Nur bis heute sind wir weit gekommen. Ein Argument könnte jetzt sein, okay, also ich nehme die Indizien an, ich sehe das ein, es ist nicht so blöd, dass all diese Fingerzeige auf Gott, dass man darauf schließen kann. Allerdings sagt mir das jetzt noch nicht, dass dieser Gott auch der Gott der christlichen Bibel ist. Das ist richtig. Ja. Aber das ist der Stoff für ein anderes Thema. Das ist ein Stoff für eine andere Predigt. Da geht es dann um Offenbarung. Ich möchte... Können wir dann noch machen, ja? Warum nicht? Für heute möchte ich es dabei belassen. Ich möchte einfach zum Schluss beten. Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Herr, du großer, herrlicher Gott, wir haben am Anfang schon ein Lied gesungen, wo es darum ging, um Staunen über dich. Über deine Größe, wie groß du bist, was du tust. Und ja, danke, Herr, und lehre uns immer wieder neu zu staunen. Lehre uns immer wieder neu, die Augen zu öffnen für dich, für deine Größe, für deine Schöpfung. Und danke, Herr, für deine Offenbarung. Danke, dass du dich uns gezeigt hast. Du hättest das niemals tun müssen. Du warst glücklich. Du bist glücklich in deiner Ewigkeit und in deiner Allmacht und in deiner Fülle. Du bist glücklich. Du hättest dich uns niemals zeigen dürfen müssen. Aber wir durften dich erkennen, Herr, weil du trotzdem Interesse daran hattest. Interesse an uns. Wir dürfen dich erkennen. Herr, ich danke dir für die Schöpfung. Ich danke dir für unser Leben. Ich danke dir für all das, was du geschaffen hast, für den Reichtum in deiner Schöpfung. Ich danke dir für jedes einzelne Tier. Ich danke dir für jede einzelne Pflanze, für jede einzelne Blume, wo wir oft so unachtsam mit sind. Ich danke dir für deine große Güte, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, die du uns zeigst. Und ich danke dir für deinen guten Plan, den du mit uns und mit der Welt hast. Und dass du alles zu einem guten Ende führst. Danke, Herr, für das, was du tust. Danke, Herr, für das, was du bist. Sei gelobt jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.